Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu Micro Europa. Ich bin Alexander Moskowitsch, schön, dass Sie dabei sind. Entweder im Internet oder auf der Wüstenwelle. Heute geht es bei uns um Menschen. Aber nicht um gewöhnliche Menschen, nein. Wir stellen heute besondere Menschen vor. Menschen, die etwas Besonderes machen oder die für andere eine besondere Bedeutung haben. Es geht um Musiker, Spitzensportler und auch Religion ist heute ein Thema. Die Sendung entstand im Rahmen eines Masterseminars der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Wir starten aber wie immer mit etwas Musik. Hier kommt Willie Nelson mit On the Road Again.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
Willie Nelson mit On the Road Again. On the Road, sozusagen unterwegs, waren auch drei junge Männer, um die es im folgenden Beitrag geht. Sie brauchten einfach mal eine Auszeit. So weit wie möglich weg von zu Hause, weg vom ganzen Alltagsstress, nicht mehr erreichbar sein, einfach mal etwas anderes. Ihr Vorhaben führte sie bis ans andere Ende der Welt und wurde gleichzeitig zur schönsten Lücke in ihrem Lebenslauf. Lara Völter berichtet.
Die Brüder Nico und Julian Schmieder haben sich gemeinsam mit ihrem Freund Sandro Reiter einen Lebenstraum erfüllt. Sie radelten mit dem Fahrrad von München nach Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen. Fast 1,5 Jahre dauerte ihr Abenteuer als Trio vor Rio. Dabei legten sie über 28.000 Kilometer im Sattel zurück. Warum das Fahrrad ihr treuer Begleiter war, erklärt Nico Schmieder.
Wir sind einfach Abenteurer und haben dann gesagt, mit Bus und Bahn ist es zu einfach. Wir möchten schon ein bisschen eine Herausforderung haben. So kam das Fahrrad dann ins Spiel.
Ihr Umfeld zweifelte und hielt das Ganze für eine völlige Schnapsidee.
Die Freunde, Familie, Bekannte, die haben alle uns erstmal den Vogel gezeigt. Das war einfach so was Unwirkliches. Ihr fahrt mit dem Fahrrad bis Rio. Aber ich glaube wirklich daran geglaubt, dass wir das schaffen, dass wir das durchziehen, haben jetzt weniger Leute gedacht.
Die drei Globetrotter ließen sich davon aber nicht beirren. Nach einer Aufwärmphase in Europa flogen sie mit den Drahteseln im Gepäck nach Island und Alaska. Danach stand die längste Straße der Welt, die Panamericana, auf der Agenda. Sie verbindet Nord- und Südamerika miteinander und wird auch Traumstraße der Welt genannt. Auf der spektakulären Strecke liegen sämtliche Klima- und Vegetationszonen der Erde. Das verlangt dem Radlertrio einiges an Organisation ab.
Da hat man dann insgesamt ca. 45 Kilo pro Fahrer. Man muss einfach alles mitnehmen. Man weiß nicht, was kommt auf der Reise. Wir hatten warme Klamotten dabei. Wir hatten Klamotten gegen Regen dabei. Wir hatten natürlich ganz einfach die Badehose dabei. Alles auf dem Fahrrad, vom Campingkocher bis hin zum Vorratsraum. Es war alles mit dabei.
Die Abenteuerlust, die Unvorhersehbarkeit und die Naturverbundenheit ziehen die Hobbyradler in ihren Bann.
Es war ein schönes Gefühl, mit der Natur zu leben, mit dem Sonnenaufgang aufzustehen, mit dem Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Dazwischen lag ein Tag voller Ungewissheit, du wusstest nicht, was passiert.
Trotz atemberaubender Kulisse und unvergleichlichem Freiheitsgefühl begleiten die jungen Männer auch immer wieder Zweifel. So viel Zeit zusammen zu verbringen, kann auch enormes Konfliktpotenzial bieten.
Schwierige Situationen zwischen uns dreien gab es immer wieder. Und das waren dann zeitgleich auch die Situation, wo man wirklich mal dran gedacht hat, warum mache ich das Ganze? Warum fahre ich mit den zwei Dummköpfen da überhaupt die Tour? Da ärgert man sich dann halt total. Das sind dann schon Situationen, wo man ans Abbrechen denkt.
Aufgeben wollten sie aber trotzdem nicht. Auch die spartanische Lebensweise schlug die Radfanatiker nicht in die Flucht. Nur knapp 20 Euro haben sie pro Tag ausgegeben, Flüge und Urlaube inklusive. Meistens schliefen sie im Zelt oder Einheimische luden sie zu sich ein.
Die Leute haben uns total toll empfangen. Wir hatten eine große Gastfreundschaft in jedem Land kennengelernt. Die Leute waren einfach begeistert von der Art und Weise, wie wir durch die Länder gefahren sind.
Nicht jeder hat das radelnde Trio so herzlich in Empfang genommen.
In Südamerika gab es auch mal eine Situation, da wurden wir halt von schwer bewaffneten Menschen angehalten. Und wir wussten nicht, wer ist es, was wollen die von uns. Die waren alle mit Maschinengewehren bewaffnet. Und für uns war klar, das ist nicht die Polizei. Das ist eine Milizen, irgendwelche Mitarbeiter vom Drogenbaron. Aber die haben uns dann glücklicherweise auch weiterfahren lassen.
Bedrohungen durch die Natur gingen ebenfalls glimpflich aus. In Mexiko wütete ein Hurrikan, in Ecuador bebte die Erde. Das Trio mittendrin. Viele Situationen hatten Nico, Julian und Sandro Kraft, Nerven und Adrenalin gekostet. Umso überwältigender war es dann, am Tag der Eröffnungsfeier in Rio de Janeiro anzukommen.
Nach 15 Monaten durch die komplette Einsamkeit und absolute Pampa zu radeln, wir waren immer auf uns gestellt. Und dann kommst du da in Rio an, da stehen die Menschenmassen am Straßenrand und bejubeln dich. Und dann war das ein absolutes glückliches, schönes Gefühl, befreiendes Gefühl. Wir sind jetzt am Ziel, wir haben es geschafft.
Mit ihrer Geschichte sorgten die drei für viel Gesprächsstoff unter den Olympiasportlern. Sie wurden mehrmals ins Deutsche Haus eingeladen. Nico Schmieder.
Als wir denen die Geschichte erzählt haben, es war auch ein wunderschönes Gefühl, weil die konnten es einfach wertschätzen. Die Rennradfahrer, die haben gesagt, die haben teilweise nicht mal so ein Pensum in einem Jahr an Trainingskilometern.
Dass nicht jeder so eine Tour schafft und eiserne Disziplin gefordert ist, weiß auch Dr. Ulf Hases. Er ist Orthopäde und Sportmediziner in Albstadt.
Man muss sicherlich in einem körperlich guten Allgemeinzustand sein, frei von Krankheiten oder Gebrechen oder irgendwelchen körperlichen Problemen, sicher in einem vernünftigen Ernährungszustand weder zu dürr noch Übergewicht haben. Und es hilft natürlich, wenn man schon vorher ein paar Monate regelmäßig Fahrrad fährt.
Ulf Hases ist überzeugt davon, dass sich die körperlichen Strapazen des Trios gelohnt haben.
Aus orthopädischer Sicht würde ich der Radsport als ideal sportliche Aktivität sehen, um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern, um die Gelenke zu bewegen, ohne gleichzeitig übermäßig zu belasten.
Die ersten Wochen waren wirklich hart, aber das ging dann schon. Irgendwann war das wie ein Schweizer Uhrwerk, die Beine, die sind dann von alleine gelaufen.
Mit dem Fahrrad einmal nach Rio und zurück. Drei junge Männer und eine Fahrradtour der ganz besonderen Art. Ein Beitrag von Lara Völter. Musikalisch bleiben wir weiter in den 70er Jahren. Hier kommt Fleetwood Mac mit My Baby's Good to Me.
She got five pair of legs. bigger is the sun to see. Yeah, she's a red hot little girl, and she mean the world to me.
Fleetwood Mac mit My Baby's Good to Me. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, am Mikrofon Alexander Moskowitsch. Fast jedes Kind hat ja einen Traumberuf. Viele wollen zum Beispiel Profisportler werden. Für Mauricio Marin ging dieser Traum in Erfüllung. Der 22-Jährige ist Profibasketballer und spielt bei den Walter Tigers Tübingen in der ersten Bundesliga. Auch Stojmir Ivandic war Spieler bei den Walter Tigers und ist für einen Sprung in die Profikarriere sogar aus Serbien nach Deutschland gekommen. Er weiß allerdings, wie schnell so eine Karriere auch vorbei sein kann. Im besten Alter musste er verletzungsbedingt aufhören und sich zurück in den Studentenalltag kämpfen. Mittlerweile studiert der 29-Jährige Gesundheitsförderung an der Uni Tübingen und hat somit den Sport nie ganz aus seinem Leben verbannt. Warum es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen und wie eigentlich ein gewöhnlicher Tag im Leben eines Profisportlers aussieht, darüber berichtet Vivian Strittmatter.
Profisportler der Basketball-Bundesliga, kurz BBL, wird man nicht über Nacht. Da braucht es schon viel hartes Training und unter Umständen auch ein Fünkchen Glück. Für Mauricio Marin bedeutete dies, frühzeitig für seinen Traumberuf fit zu werden.
Ich habe angefangen mit 6 Jahren und ja, aus Spaß wurde mein Beruf. Also ich konnte mein Hobby zum Beruf machen, sagt man ja so schön. Für mich persönlich ist es der coolste Job der Welt.
Auch Stojmir Ivandic hatte das Glück, dass man sein Talent erkannte. Er kennt aber auch die Konkurrenzsituation in der Profiliga.
Es gibt so viele Jungs, so viele Profis, so viele Leute, die Profis werden wollen, so viele Leute, die wirklich, gibt so gute Spieler, die spielen vielleicht unter den Liga und so, die hatten einfach kein Glück, dass die entdeckt sind und so. Und man merkt, was man alles machen muss und wie viel Arbeit dahinter steckt, dass du auf so eine hohe Ebene kommst.
Fallstricke im Beruf des Profisportlers finden sich an jeder Ecke. Schlechte Verträge, kurze Hochleistungsphasen und Spannungen im Team, das sind nur ein paar Faktoren, die jedem Basketballer geläufig sind. Das größte Problem sieht Ivandic allerdings darin, sich zu verletzen. Er selbst ist im Downhill-Mountainbike-Fahren gestürzt, hat sich mehrfache Brüche zugezogen und musste seine Karriere frühzeitig beenden.
Eigentlich bei allen Profisportlern ist das die größte Gefahr und das ist alles, was jeder Profisportler wahrscheinlich sich wünscht im neuen Jahr, sage ich einfach ein verletzungsfreies Jahr, weil das ist das, was deine Karriere am meisten hindert und du kannst nicht machen, wenn du einen Ermüdungsbruch hast, du reißt Bänder irgendwo und so, das braucht einfach Zeit. Jeder hält sich fit so viel wie möglich in der Zeit, aber es ist nicht möglich einfach, dass du auf den Ebenen bleibst, wo du vorher warst. Ja, also Gefahr ist groß.
Trotz all dieser Gefahren hat sich Mauricio Marin für die Profikarriere entschieden und er schlägt sich gut. Schon mit 16 wurde er zum Rookie of the Year, also dem Nachwuchsspieler des Jahres der gesamten Liga gewählt. 2016 hat er einen 2-Jahres-Vertrag bei den Walter Tigers in Tübingen unterschrieben. Mauricio Marin ist ein bodenständiger junger Mann und vertraut auf sein Glück. Vor einem Spiel zieht er das Trikot über, die 21, seine Glücksnummer, weil er am 21. April Geburtstag hat und aus dem 21. Bezirk Berlins kommt. Dann knotet er seine Schuhe doppelt zu und gibt alles auf dem Spielfeld. Für seine Fans und seine eigene Karriere.
Ich versuche mir keinen Druck zu machen. Am Ende des Tages ist es auch ein Beruf wie jeder andere. Also jeder muss um seine Spielzeit kämpfen und sich beweisen. Und es ist dann auch ein Job, Business, wie man sagt.
Maurizio Marins Alltag ist zumeist aufs Training und die Fitness fokussiert.
Normaler Donnerstag ist eigentlich, dass wir in der Früh Krafttraining haben. Davor stehe ich ganz normal auf, frühstücke mein Müsli, wie jeder andere auch wahrscheinlich. Gehe zum Krafttraining, danach sind wir noch in der Halle ein paar Minuten und werfen ein bisschen. Dann steht entweder Behandlung an, Massage, sowas. Oder man geht nach Hause und isst was, legt sich vielleicht nochmal hin. Ja, kommt dann wieder hierher und hat Videoanalyse meistens. Geht eine halbe Stunde bis 45 Minuten, wo man sich den Gegner anschaut. Und dann trainiert man und bereitet sich auf den nächsten Gegner vor.
Stojmir Ivandic bestätigt, dass der Tagesablauf als Sportler klar geregelt ist und dass diese Struktur auch eine gewisse Sicherheit schafft, die einem den Übergang in die Zeit nach dem Hochleistungssport erschweren kann.
Also ich habe mich schon ein bisschen verloren gefühlt, weil in Sport ist anders, weil du hast immer ein klares Ziel vor Augen. Und plötzlich hatte ich kein Ziel vor Augen.
Demgegenüber sieht sich Maurizio Marin schon fast an seiner Leistungsspitze angekommen. Er will im Jahr 2017 nächste Schritte in seiner Karriere angehen, also weitere Spielpraxis sammeln, um bald noch weiter oben mitzuspielen. Ein Auge schielt dabei natürlich immer in die USA zur NBA.
Wie man sagt, sagt niemals nie, und im Sport ist ja das Schöne, dass alles möglich ist und dass man jeden schlagen kann.
Und auch Stojmir Ivandic würde trotz Verletzung und Enttäuschung nichts anders machen.
Ich finde, das prägt einfach deinen Charakter. Sport ist ehrlich, Sport ist jetzt. Du gewinnst oder gewinnst du nicht. Und wenn die das Kinder lernen und so, das ist richtig wichtig und es geht auch nicht über Nacht. Und das ist auch diese Geduld, lernst du auch im Sport. Und ich würde jedem unterstützen, einfach Sport zu machen.
Der Sprung in die Profikarriere ist immer ein Wagnis. Maurizio Marin hat sich getraut und ist heute erfolgreicher Basketballer. Ein Beitrag von Vivien Strittmatter. Und jetzt spielen wir einen Song für euch, den sicherlich auch viele Basketballer kennen. Hier kommen Macklemore und Ryan Lewis mit Wings.
I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court and when I jumped, I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool. I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those probings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. What we can't have, the commodity makes us want it. So expensive, damn, I just got to flaunt it. Got to show 'em, so exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes, I would never hoop in. Look at me, look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did, see it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, laces, I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and thick film night tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off.
Started out with what I wear to school that first day. Like these are what make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am, what I wore. This is the source of my youth. This dream that they sold to you. $400 and some change. Consumption is in the veins. And now I see it's just another pair of shoes.
Macklemore und Ryan Lewis mit Wings. Ihr hört Radio Mikro Europa, unser Thema heute besondere Menschen. Musik, Glaube und Familie. Diese drei Aspekte bilden das Fundament im Leben von Pavlos Hatzopoulos. Der gebürtige Schwabe mit griechischen Wurzeln ist Konzertpianist, Prediger und stolzer Familienvater. Wie er seine Gesprächskonzerte zu einem einmaligen Erlebnis macht und ob seine Kinder sein Talent geerbt haben, hat er Andrea Spiegel erzählt.
So klingt es, wenn Pavlos Hatzopoulos zu Hause übt. Sein großer, schwarzer Konzertflügel steht im Wohnzimmer und ist nicht zu übersehen. Fast täglich übt er einige Stunden für seine Konzerte. Es hätte allerdings auch ganz anders kommen können.
Im Alter von 14 Jahren gab es durchaus auch noch eine ganz andere Option, nämlich Sportler zu werden, Fußballspieler. Aber dann war ich schon längst dabei, bei meiner ganz anderen Liebe, der Musik.
Also hat er diese Liebe zum Beruf gemacht. Doch die Konkurrenz aus Russland, Asien und Amerika schläft nicht. Es musste eine Idee her, wie er sich von den anderen abheben kann.
Ich hatte das Glück, dass eines Tages etwas mir aufging in Richtung Deutung der Musik, Erklärung der Musik. Ich stieß auf Werke von Debussy und denen lagen Geschichten zugrunde.
Diese Geschichten bereitet er heute auf und präsentiert sie in einer einzigartigen Weise seinem Publikum. Er nennt diese Konzerte Gesprächskonzerte. Doch was ist das überhaupt?
Ein Gesprächskonzert ist im Grunde genommen ein Monologkonzert. Es geht einfach darum, dass ein solches Konzert einen Gesprächsteil hat. Das heißt, bevor ich das Stück im Gesamten spiele, erkläre ich es den Zuhörern. Es ist also eine Kombination aus Emotion, Information und Genuss.
Und das kommt bei seinen Zuhörern an. Auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zählt Pavlos Hatzopoulos dazu, etwa mehrere Bundespräsidenten. Ein gelungener Auftritt will daher gut vorbereitet sein. Sein privates Rhetorikstudium hat sich dabei als sehr hilfreich erwiesen.
Anfangs wusste ich gar nicht damit, was anzufangen. Wieso brauche ich Rhetorik? Aber letztlich kam mir das dermaßen zugute. Und heute ist es für mich meine Säule, eigentlich die Grundsäule meiner Arbeit und meiner professionellen Darbietung.
Für seine Konzerte muss er sorgfältig recherchieren. Er wälzt Bücher über Komponisten, schmökert in Aufzeichnungen von Zeitzeugen und analysiert die musikalischen Werke. Die Nächte schlägt er sich am Flügel um die Ohren. Auf dem Plan steht: üben, üben, üben. Aber wie sieht es eigentlich mit eigenen Kompositionen aus?
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu schüchtern. Ich habe das eine oder andere Werk komponiert, aber ich behalte es eigentlich eher gerne für mich. Oder manchmal sind es ja auch ganz persönliche Sachen für Menschen, die mir was Besonderes bedeuten.
Dennoch hat er einen kleinen Einblick in eines seiner privaten Werke gewährt. Gewidmet ist es seiner Frau Lea.
Thank you. Für 2017 hat Pavlos Hatzopoulos als engagierter, ehrenamtlicher Prediger einige musikalische Reformationsprogramme zusammengestellt. Diese wird er im In- und Ausland präsentieren. Ein perfekter Einstieg gelingt ihm dabei über den Lutheraner Johann Sebastian Bach. Neben der Musik und dem Glauben an Gott verbindet Pavlos Hatzopoulos und Bach auch die Liebe zur Familie. Frau und Kinder sind deshalb immer dabei, wenn er auf Konzertreise ist. Gerne wird auch mal zusammen musiziert.
Ja, das ist eine dodekaphonische Komposition meiner Tochter in der sogenannten Clustertechnik,
bemerkte er augenzwinkernd. Ob seine Tochter einmal in seine Fußstapfen tritt, ist noch ungewiss. Wie Vater und Tochter zusammen spielen, hören Sie selbst.
Ein Beitrag von Andrea Spiegel über den Pianisten Pavlos Hatzopoulos. Und wir wollen noch ein paar Minuten bei der Musik von Pavlos Hatzopoulos bleiben und für einen Moment in der klassischen Musik versinken. Ihr hört Chopins Fantasie impromptu in Cis-Moll, gespielt von Pavlos Hatzopoulos.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Ich bin Alexander Moskowitsch. Unser Thema heute: besondere Menschen. Und jetzt geht es weiter mit einem Beitrag über eine außergewöhnliche Musikband. Sie heißt Grupo Saal, kommt aus Tübingen und existiert schon seit über 30 Jahren. Sie selbst bezeichnen sich als die Stimme Lateinamerikas. Max Schweizer stellt sie uns vor und zu Beginn hören wir eins der Bandmitglieder, Fernando Diaz Costa.
Das Lied heißt El Hacha, die Axt. Die Axt als Metapher für die zerstörerische Wucht der Menschen. Ja, viel Spaß. Wir freuen uns auf diesen Abend. Dankeschön. One, two, one, oh, oh.
So begrüßt Fernando Diaz Costa die Gäste in Kassel vor einigen Jahren. Seine Musikband Grupo Saal begleitet den Wirtschaftsökonom Alberto Acosta. Der Nicaraguaner sprach auf der Tournee über soziale und ökonomische Ungerechtigkeit. Die Grupo Saal begleitet musikalisch wichtige Persönlichkeiten des lateinamerikanischen Raums seit mehr als 30 Jahren.
Die erste große Konzertlesung war die Konzertlesung zu dem 500 Jahre Eroberung Lateinamerikas. Und das war der Anfang von einer Reihe von Konzertlesungen zu brisanten Themen der internationalen Politik, die wir dann mit Musik, mit Stimmungen, Atmosphären, gelegentlich auch mit Live-Malerei verbunden haben. Also das macht es auf jeden Fall Grupo Saal aus, dass wir versuchen, diesen Status, den man mit der Zeit so als Kultband gewinnt, mit aktuellen brisanten Themen zu verbinden.
Auf diesen Konzertlesungen wird so nicht nur Musik gespielt und über diese gesprochen, sondern auch in Abwechslung dazu über aktuelle Themen diskutiert. Die Verbindung von Musik und politischem Gedankengut war einer der Anlässe für die Gründung der Band.
Also das begann mit einer Begegnung von zwei Musikern, die zwar aus unterschiedlichen Ländern kamen, also aus Europa, ich, und aus Chile, der andere. Aber wir hatten eine gemeinsame Musikprägung durch die lateinamerikanische Musik. Und diese spezielle Mischung und die Tatsache, dass die Gründung der Gruppe in einer Zeit entstand, wo große Teile der Öffentlichkeit sich gegen die Diktaturen in Lateinamerika positioniert haben, entstand Grupo Saal nicht nur als musikalisches Projekt, sondern auch als politisches im weitesten Sinne.
Für Fernando gehört zur Marke Grupo Saal aber auch die Arbeit im Kulturbüro hier in Tübingen, welche hinter all der Tourneen steckt.
Wir empfinden uns als Projekt von dem Moment, wo wir anrufen und einen Veranstalter ansprechen oder ein Netzwerk bilden, der die Veranstaltung trägt, bis zum Ende dieses Prozesses. Dieser ganze Prozess ist Grupo Saal. Es ist eine Form der Arbeit, eine Form des Verständnisses von Musik, von Kultur, von Politik.
Wichtig für die Grupo Saal ist aber auch, dass die Musik nicht zu kurz kommt.
El hacha nació amistosa cuando la forjó una mano.
Zunächst mal ist es so, dass wir es nicht so verstehen, als dass wir die Themen vor der Musik stellen, sondern für uns ist es gleichberechtigt. Wir bieten auch reine Konzerte in unterschiedlichen Formationen an und das ist für uns genau, so wisst ihr, es ist unser Universum, die Musik, es ist unsere Sprache, es ist unser Humus, unser Sauerstoff letzten Endes. Aber das verbinden wir sehr oft mit dieser thematischen Suche.
Diese Liebe zur Musik ist auch der Grund für die Musikstudentin Helena aus Mannheim, die Solokonzerte der Gruppe zu besuchen.
Auch ohne Lesungen könnte die Band eine Begegnung erschaffen. Nicht einfach nur ein Konzert an einem Abend, sondern eine Begegnung zwischen Band und Publikum oder vielmehr zwischen Musik und Publikum.
Grupo Saal ist dabei nicht wie eine klassische Band konzipiert, denn die Mitglieder kommen aus ganz Süddeutschland. Deshalb treffen sie sich tatsächlich nur in Vorbereitung für eine anstehende Tournee. Trotzdem hält sie einiges zusammen.
Die gemeinsame Geschichte. Also es ist ja so, dass es gibt natürlich auch eine Fluktuation. Manche mussten einen anderen Weg einschlagen, aber die Fluktuation ist für eine so alte Gruppe relativ gering. Jede Veränderung ist auch ein Verlust, aber gleichzeitig eine Chance. Und das hat die Gruppe gut, bis jetzt sehr gut aufgefangen. Und das, was zusammenhält, erstens die Musik, diese Riesenspaß, Musik miteinander zu machen. Auch diese kontinuierliche Suche nach wichtigen Antworten zu wichtigen Fragen.
Die Begeisterung für die Musik und der Zusammenhalt der Band ist es dann auch, was Helena an der Grupo Saal während einer Aufführung schätzt.
Man erfährt sehr viel über die Musik. Und man hat das Gefühl, dass wirklich alle Musiker total dahinter stehen und auch was transportieren möchten und es ehrlich machen. Das ist sehr schön.
Und dieses Gefühl, das Helena Walter im Gespräch mit Max Schweizer über die Band Grupo Saal offenbarte, dürfen wir nun selbst noch spüren. Bereits im Beitrag angespielt, kommt jetzt die komplette Version von El Hacha aus dem Album Horizontes.
El Hacha nació amistosa, cuando la forjó una mano, que solo buscaba airosa, un poco de bosque sano. Nació amistosa cuando la forjó una mano que solo buscaba airosa un poco de bosque sano. El hacha cortó temprano la leña que nutre el fuego donde se doraba ciego el pan de todas las mesas y apostaba la certeza del hambre saciada luego. Con el paso de unos largos siglos de rasgo muy duro, el hacha extendió su apuro a las selvas en letargo, y allí comenzó el amargo tiempo en que el bosque entreabierto abrió la puerta al desierto, y el desierto a la sequía, y la sequía a los días de chubascos tan inciertos.
Grupo Saal mit El Hacha. Und jetzt kommt noch ein Song von der lateinamerikanischen Band aus Tübingen, der Tango Negro.
Tango.
tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en compases de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, corocoto, chachas. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, corocoto, chachas. Corocoto, 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 chachas. Corocoto, 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 chachas. Se puso mal, no hay más gauchos mazorquinos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron saliendo en compases de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, corocoto, chachas. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, corocoto, chachas. Corocoto, 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 chachas. Corocoto, 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 chachas.
Gruposal mit dem Tango Negro. In unserem nächsten Beitrag geht es um einen Menschen, der in diesem Jahr besonders für gläubige Christen eine große Rolle spielen wird. Es geht um Martin Luther. Im Oktober jährt sich sein überlieferter Thesenanschlag zum 500. Mal. Luther wird nach wie vor in vielen wissenschaftlichen Schriften unterschiedlich gedeutet und kontrovers diskutiert. Saskia Dressler, die 20-jährige Studentin der allgemeinen Rhetorik, ist Atheistin. Sie hat mit Religion nicht viel am Hut. Für den evangelischen Theologen und Kirchenhistoriker Volker Lepin steht die Sache etwas anders. Katharina Loch hat mit beiden gesprochen.
Martin Luther ist ein tiefgründiger Theologe, der um Probleme ringt, sehr existenziell und zugleich intellektuell darum ringt. Martin Luther ist zugleich eine unerbittlich kämpferische Gestalt, die mit aller Schärfe ablehnen, abweisen kann, was ihm nicht passt.
Schon im ersten Statement von Volker Lepin klingt die widersprüchliche Persönlichkeit Luthers an. Martin Luther gilt als der theologische Urheber der Reformation. Er sprach sich im 16. Jahrhundert gegen die Verhältnisse innerhalb der katholischen Kirche aus. Das Leben der Menschen war geprägt von fehlender Zukunftssicherheit, schlechten Lebensbedingungen, mangelnder Hygiene und Krankheiten wie der Lepra und der Pest. Deshalb flüchteten sich die Menschen in ihren Glauben. Luthers großer Kritikpunkt waren die Ablassbriefe. Mit jedem Brief, den man von der Kirche kaufte, wurde eine Sünde vergeben. So nutzte die Kirche die Angst der Menschen vor dem Fegefeuer zu ihrem eigenen Vorteil.
Luthers Stärke lag darin, dass er einerseits den Menschen Vertrautes geboten hat. Und das verbindet sich mit dem Protestpotenzial, das er äußert. Und beides zusammen ist ein hochspannender Effekt, dass jemand Vertrautes, Gutes, Frommes sagt und gleichzeitig der Rebell ist.
Sehen die Menschen in Luther auch heute noch einen Rebell? Für viele spielt seine Person und auch das bevorstehende Reformationsjubiläum keine Rolle. Dazu die Tübinger Rhetorikstudentin Saskia Dressler.
Mitbekommen habe ich ehrlich gesagt nur, dass ich einen Tag mehr frei habe, nämlich den Reformationstag. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar nichts mitbekommen.
Allerdings plant die evangelische Kirche schon seit Jahren Veranstaltungen für das Kirchenjahr 2017. Highlights sind die internationalen Ausstellungen über das Leben von Martin Luther und die deutschlandweite Städtetour eines riesigen Chorprojekts. Historiker loben Luther oft für seine Initiative zur Reformation. Er veränderte die Kirche grundlegend. Zum Beispiel schaffte er den Zölibat ab und übersetzte die Bibel ins Deutsche. Aber es gibt auch eine dunkle Seite Luthers. Er schimpfte mit seinen Hasstiraden nicht nur gegen den Papst und die kirchlichen Institutionen. Er schrieb auch ganze Werke gegen Juden und stimmte deren Vertreibung zu. Noch einmal Dressler.
Soweit ich weiß, war er großer Antisemitist. Aber ich finde, das Ganze muss man auch immer im Zeitkontext beachten. Und im heutigen betrachtet ist es schlimm, aber damals war es wahrscheinlich gar nicht so.
Kirchenhistoriker Lepin sieht Luther als Antijudaist, nicht als Antisemit.
Das Wort Antisemit halte ich für unangemessen, weil mit dem Begriff Antisemit verbunden ist eine bestimmte Rassentheorie, ein Gedanke einer Vererbung. Diesen Gedanken hat Luther in der Weise nicht. Wir würden heute sagen, er ist Anti-Judaist. Das macht die Dinge nicht angenehmer, nicht schöner. Es sind furchtbare Texte, in denen er dem Judentum als Religion seine Legitimität abspricht. An den Punkten muss man sich von Martin Luther ganz dezidiert lösen und neu in ein offenes Gespräch mit dem Judentum eintreten.
Etwas, das die evangelische Kirche lange Zeit nicht getan hat. Abschließend bleibt somit die Frage, warum ist Martin Luther dann ein Mensch 2017? Zu der heutigen Bedeutung von Luther noch einmal Volker Lepin und Saskia Dressler.
Eine witzige Auswirkung finde ich, dass es eine neue Bibelübersetzung gibt. Und eine andere Auswirkung ist der Feiertag. Vielleicht kann man auch sagen, dass dieses Lutherjahr auch so ein bisschen ein Aufruf ist, dass man die Kirche auch nicht in den festgefahrenen Spuren bleiben sollte.
Er hat eine enorme kulturelle Bedeutung gehabt. Und daneben gibt es eine Botschaft Martin Luthers. Und die ist, glaube ich, enorm wichtig im Jahre 2017 zu sagen, du musst nicht den Sinn deines eigenen Lebens konstruieren. Das ist im Grunde die Rechtfertigungsbotschaft, die in Luthers Worten sagt, unsere Gerechtigkeit wird von Gott geschenkt. Das heißt genau dieses, ich muss nicht ins Fitnessstudio rennen, ich muss nicht gute Noten haben und dergleichen, damit mein Leben Sinn hat, sondern das wird geschenkt. Und das ist in unserer Leistungsgesellschaft, in unserer Burnout-Gesellschaft 2017 sehr, sehr wichtig.
Das war Katharina Loch mit ihrem Beitrag über das Reformationsjubiläum 2017. Eine Auseinandersetzung mit der Person Martin Luther wird auch in den nächsten Jahren spannend bleiben. Musikalisch bleiben wir noch beim Thema Glauben. Es geht mit einem modernen, christlichen Musikstück weiter. My Lighthouse von Rand Collective.
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. To shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning, I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Oh,
Rand Collective mit My Lighthouse. Besondere Menschen 2017, darum ging es heute in unserer Sendung. Man muss aber nicht immer Sportler, Musiker oder eine historische Persönlichkeit sein, um besonders zu sein. Jeder Mensch ist auf seine eigene Weise besonders. Und damit verabschieden wir uns von euch. Die heutigen Beiträge waren von Katharina Loch, Max Schweitzer, Andrea Spiegel, Vivian Strittmatter und Lara Völter. An den Reglern saß Fabian Schaller, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon für euch war Alexander Moskowitsch. Und wenn ihr noch mehr über Radio Mikro Europa erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Unter www.mikro-europa.de findet ihr alle Infos. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Mhm.